Für mich persönlich ist, wenn ich einen Mensch anschaue und sage, das ist eine attraktive Erscheinung, dann meine ich damit auch, wie bewegt sich der Mensch? Was strahlt der Mensch auch aus? Ist sein Erscheinen gepflegt, umsorgt? Das sind alles Faktoren, die für mich zur Ästhetik zugehören.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paracelsus Lab Podcasts. Und heute sprechen wir über strahlende Schönheit. Wir sprechen über Ästhetik. Jeder hat sofort im Kopf irgendwie, was es mit Ästhetik vielleicht auf sich hat. Und wir wollen aber einen anderen Blick auf Ästhetik wenden. Wir wollen Ästhetik und Gesundheit näher zusammenbringen. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir dafür einen ganz besonderen Gast eingeladen, Mariella Agay. Mariella Agay ist Studienleiterin der Paracelsus Gesundheitsakademie in Köln, selbst Heilpraktikerin und kennt sich in diesem Gebiet extrem gut aus. Und wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Mariella, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, lieber Matthias. Es freut mich sehr, hier zu sein.
Ästhetik. Da hat, ich habe es gerade schon eingangs erwähnt, jeder schon irgendeine Vorstellung. Und viele sagen vielleicht, okay, das ist doch nur so was Oberflächliches. Mhm. Und vielleicht lohnt es sich einfach genau da einmal einzusteigen. Was bedeutet der Begriff Ästhetik eigentlich? Und noch ferner, wie ist das Verständnis eigentlich oder der Zusammenhang zur ganzheitlichen Gesundheit?
Ja, ich finde es eine spannende Frage und sicher auch sehr vielschichtige Frage. Klar, wie du schon gesagt hast, viele verbinden mit dem Begriff der Ästhetik etwas sehr Oberflächliches. Für mich persönlich bedeutet Ästhetik ganz klar, sich wohlzufühlen in der eigenen Haut. Aus unterschiedlichen Aspekten natürlich, auch aus dem Aspekt der Gesundheit. Und zum Fragenanteil Ästhetik und ganzheitliche Gesundheit. Ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen, wenn das okay ist. Du darfst mich jederzeit bremsen. Ich muss, glaube ich, da ein bisschen die Reise rückwärts beginnen. Ich komme ursprünglich gar nicht aus der ästhetischen Medizin. In meinem Praxisalltag war mein Alltagswerk, also Erkrankungen aus dem Bereich chronisch entzündliche Erkrankungen, natürlich viele auch aus dem rheumatischen Formenkreis, viele auch mit Darmthematiken. Mhm. Ne? Das ist natürlich immer oft verknüpft. Ne? Der orthomolekulare Therapiebereich war auch in meinem Alltag sehr präsent. Und so bin ich in meinem Alltag auch über Erkrankungen gestolpert, die die Symptome auf dem Hautbild haben, aber nicht die Ursache. Stichworte wie Psoriasis, Neurodermitis, Rosacea, aber wem erzähle ich das? Ja. Das sind die Ursachen meist multifaktoriell und sehr verstrickt und das Hautbild ist einfach eigentlich das leidende Organ, aber nicht der Ursachenträger. Und das ist eine sehr große Herausforderung für die Patienten, auch eine spannende Reise für die Therapeuten, weil selten ein Schema F wirklich funktioniert. Mhm. Ne? Also man muss dann sehr spezifische Therapiepläne erstellen. Also so mal für die Hintergrundgeschichte, aus welcher Ecke ich komme. Ne? Nicht nur aus der Schweiz, also lass dich nicht irritieren, mein Singsang. Das ist nicht
ansteckend. Ich mag den Singsang sehr.
So, aber das ist meine therapeutische Ecke. Ne? Mhm. Um jetzt so ein bisschen die Brücke zu schlagen in den Schulalltag, was hat mich bewogen, mich mit dem Gedanken zu beschäftigen, was gehört eigentlich ein Curriculum eines ganzheitlichen ästhetischen Therapeuten? Da gab es zwei Motivationspunkte. Im Januar habe ich die Kölner Schulleitung übernommen, eine wunderbare und vielseitige Aufgabe, wo Langeweile selten aufkommt. Aber in den ersten paar Wochen hatte ich schon einige Schülerinnen bei mir im Büro stehen, die die total berechtigte Frage gestellt haben: Mariella, wir haben so viele tolle, spannende Fachrichtungen im Paracelsus vorhanden und vertreten und Möglichkeiten, aber warum nichts im Fachbereich der Ästhetik? Mhm. Ja, das fand ich eine sehr treffende Frage und meine Antwort war damals: ja gut, Challenge angenommen.
Und dann war die Suche danach und wir wollen auch auf jeden Fall noch im Detail auch nochmal darauf eingehen, was dann auch die therapeutischen Ansätze berücksichtigt. Aber den Blickwinkel, den du gerade sehr schön beschrieben hast, Krankheitsbilder, multifaktorielle Faktoren, das leidende Organ der Haut oder Hautveränderungen, auch dann ja ästhetische Veränderungen, die man selbst wahrnimmt, die vielleicht andere wahrnehmen, wo man sich als Patient oder als Mensch einfach nicht wohlfühlt.
Ja, absolut.
Und der Ansatzpunkt heißt dann auch in der ganzheitlichen Therapie, dass man nicht nur oberflächlich, also nicht nur an dem betreffenden Organ arbeiten würde, sondern eben auch, wie du sagst, also wir werden Ebenen im Bereich des Darms, des Mikrobioms wahrscheinlich finden, des chronisch aktiven Immunsystems. Das heißt, das wären auch Faktoren, die damit berücksichtigt werden sollen.
Ja, müssen, würde ich schon fast sagen. Ne? Wie du sagst, da darf man nicht bei der Oberfläche stehen bleiben, sondern auch wirklich tief in die Ursachenforschung zu gehen. Und vor allem, wenn die Symptome auch im Gesichts- und Dekolleté-Bereich stattfinden, das bringt für die Patientinnen und Patienten oft einen hohen Leidensdruck auch im Alltag mit. Ne? Und dieser Leidensdruck, der hat Auswirkungen bis ins psychosoziale Verhalten. Also auch das sind Themen, die wir im Bereich der Ästhetik mit begleiten dürfen als Therapeut.
Und kannst du sagen, welche Faktoren tragen dazu bei, dass Menschen sich als attraktiv empfinden? Genau wie du gerade sagst, wie beeinflusst das ihre auch psychische und auch physische Gesundheit?
Also ich hatte viele spannende Gespräche auch mit Schülerinnen und Dozentinnen über dieses Thema, weil mich interessieren die unterschiedlichen Ansätze. Aber ich denke, das ist, es geht in beide Richtungen. Also wenn ich mich attraktiv fühle, dann fühle ich mich selbstbewusst und somit profitiert auch meine Gesundheit. Aber wenn ich gesund bin, dann bin ich auch selbstbewusst, weil ich mich wohlfühle und das macht was mit meiner Ausstrahlung. So, ich denke, das geht wirklich Hand in Hand und in beide Richtungen, wo ich nicht sagen kann, okay, Huhn oder Ei, was war zuerst? Und ich denke, deshalb müssen wir auch auf mehreren Schienen gleichzeitig diese Themen begleiten.
Das heißt, auch Attraktivität wäre jetzt auch nicht ein rein oberflächliches Thema, nur von außen betrachtet. Sondern
nein, also für mich persönlich ist, wenn ich einen Mensch anschaue und sage, das ist eine attraktive Erscheinung, dann meine ich damit auch, wie bewegt sich der Mensch? Was strahlt der Mensch auch aus? Ist sein Erscheinen gepflegt, umsorgt? Das sind alles Faktoren, die für mich zur Ästhetik zugehören. Und die ist ganz klar auch mit dem Eigengefühl verknüpft. Fühle ich mich gesund? Das Beispiel, wenn ich Schmerzen habe, müde bin, ich habe ein anderes Gangprofil, eine andere Haltung, ich gehe weniger mutig vielleicht in Sozialevents rein. Das tut dann auch wieder etwas mit meiner Ausstrahlung. Ich denke, das ist so eng verknüpft, dadurch auch sehr komplex und spannend.
Ist Ästhetik etwas Objektivierbares? Also kann man objektiv sagen, das ist ästhetisch? Also ist noch nicht mal nur auf Personen bezogen, aber gibt es objektive Messparameter unter Umständen auch und ähnlich auch mit der Attraktivität. Also gibt es etwas, woran man sich orientieren kann? Sicherlich jeder kennt das ein oder andere auch an Studienergebnissen und so weiter, dass man sagt, okay, bestimmte Nasen-, Kinn-, Ohrstrukturen werden eher als attraktiv bewertet. Aber
da gibt es ja super spannende Studien inzwischen. Ja. Ja, das ist so ein bisschen eine Gretchenfrage, ne? Ich denke, dass es in der heutigen Zeit schon messbare Faktoren gibt. Was bedeutet Ästhetik oder ist ein ästhetisches Auftreten in der heutigen Zeit? Aber wenn wir uns die Historie anschauen, gehen wir vielleicht mal 20, 30 Jahre zurück. Was war da das optimale Erscheinungsbild? Gehen wir 100 Jahre zurück? Gehen wir in die unterschiedlichen Kulturen? Also denke ich, dass es schon vielleicht etwas Messbares gibt, aber immer im jeweiligen Empfinden, was ist schön. Und das ist zeitabhängig, kulturabhängig, modeabhängig. Ne? Und das ist Gott sei Dank sehr wandelbar.
Und darauf wollte ich hinaus, weil ich glaube, wenn ich dich richtig verstehe und auch den Ansatz, wenn wir es wirklich in die ganzheitliche Gesundheit betrachten, Ästhetik, dann haben wir den objektivierbaren Teil der eigenen Ästhetik, der Attraktivität, nicht nur im Hinblick auf, wie das insgesamt von außen bewertet wird, sondern wie die Person sich selbst empfindet. Mhm. Also wir haben auch eine Entwicklung oder eher das Abgleichen mit sich selbst über den eigenen Lebensstrahl. Also, so, ich fühle mich jetzt nicht attraktiv, weil ich, und dann, klar, gibt es kulturelle Schönheitsideale, Vorstellungen, ich fühle mich, es könnten Gewichtthemen sein oder es könnten irgendwelche Hautauffälligkeiten sein, Veränderungen sein, die einem nicht so gut gefallen, irgendwelche Knochenstrukturen oder was es dann noch immer sein mag. Dennoch ist dann die Entwicklung und der Abgleich über die eigene Entwicklung, ich hoffe, man versteht, was ich damit sagen will, absolut, die eigene Entwicklung letztendlich erkennt, okay, ich verändere mich. Und dann kommen wir, glaube ich, wieder auch in den ganzheitlichen therapeutischen Ansatz rein, der natürlich auch eine gewisse eigene Initiative der Leute berücksichtigt. Also ich nehme mal mein Beispiel, was ich ganz häufig in der Praxis habe, wenn es um das Thema, was ich auch in dem Bereich der Ästhetik sehen würde, Gewichtsmanagement sehen würde und körperliche Veränderung. Und wenn der Ansatz natürlich über Ernährung, was sich positiv auf das Hautbild auswirkt, gepaart mit Bewegung umgesetzt bekomme, dann steigt plötzlich die eigene Bewertung der Attraktivität und auch ästhetische Veränderungen, weil sich das Hautbild beispielsweise verändert.
Ja, natürlich. Ne? Das Hautbild verändert sich. Also ich bin in allen Punkten absolut bei dir. Das Hautbild natürlich verändert sich auch. Die Bewegung verändert sich auch. Die Regeneration verändert sich auch. Und mir ist ganz wichtig, dass wir ästhetische Behandlungen nicht nur als Akutbehandlung anschauen, sondern wie du auch schon ein bisschen aufgegriffen hast, es ist eine Langzeitbehandlung. Ne? Also wie ernähre ich mich? Das ist eine Frage, die wir nicht über Nacht klären. Wie finde ich für mich die richtige Dosierung von Bewegung, die richtige Art der Bewegung? Ne? Das sind alles Faktoren, die eine Langzeitentscheidung betreffen und nicht nur eine Akuttherapie.
Gibt es im Bereich, gerade im Bereich der Ernährung, ein Thema, was mich auch viel beschäftigt, aber wo du sagen würdest, okay, das sind ästhetische Booster, man muss ja manchmal so ausdrücken, aber wo man sagt, okay, das ist etwas, wo ich in der Ernährung drauf achten würde, kann vielleicht für die Leute, die uns zuhören, auch schon ein Tipp sein, eine Richtung sein, wo man sich vielleicht dran orientieren kann.
Ja, die richtige Ernährung, das ist ja oft, wenn nämlich die Patienten fragen, was ist eine gesunde Ernährung oder wie wenn du fragst, was sind Boosts. Ich glaube, das Richtige in der richtigen Dosierung, im richtigen Lebensabschnitt.
Okay. Also du würdest Unterscheidungen machen zwischen, was brauchen Kinder beispielsweise, absolut, zu heranwachsenden Erwachsenen?
Im reiferen Alter, wie sieht mein Alltag aus? Mhm. Also ich finde, ein Ernährungsplan muss wirklich sehr realistisch in den Alltag passen. Also Ernährung darf kein Stressfaktor sein. Ne? Es muss eine Unterstützung sein, es muss ein Wohlfühlfaktor sein. Es gibt so viele Ernährungskonzepte, die wirklich gut sind, aber sie müssen passend zum Patienten sein. Weil sonst ist das ein zusätzlicher Stressfaktor. Ich weiß, ich sollte mich jetzt so ernähren, aber mein Alltag gibt es nicht her. Da kommt Enttäuschung und Frust auf und das ist selten ein Boost für die Ästhetik.
Und das glaube ich absolut auch. Und gleichzeitig, da bin ich auch ganz bei dir, die praktische Umsetzung heißt letztendlich auch, wir brauchen, und du hast es eben beschrieben, es ist eine Langzeit, also im therapeutischen Kontext eine Langzeittherapie oder wir können verschiedene Dinge auf verschiedenen Ebenen einstellen, die berücksichtigt werden müssen. Und gerade beim Ernährungsthema ist es wahrscheinlich ein wichtigerer Faktor noch, auch die Kontinuität zu haben.
Absolut.
Also von daher ziehe ich dann vielleicht den Teil zurück, wir brauchen keine wirklichen Booster, aber die in der Ernährungstherapie letztendlich, die auch Teil, wenn ich es richtig verstehe, des ästhetischen, ganzheitlichen Therapeuten auch mit ist, würde individuell angepasst werden, auf gewisse Dinge wahrscheinlich geachtet werden, aber vor allen Dingen, wie ist es integrierbar in meinen Alltag?
Absolut, ja.
Dann lass uns gerne nochmal auf, nehmen wir mal ästhetische Behandlungsmethoden, um einfach mal den Menschen so einen Einblick zu geben, von was sprechen wir? Was gibt es da? Was macht man dann ansonsten noch?
Also wenn wir jetzt eine Stadtrundfrage beginnen würden und die Leute fragen würden, was wären die klassischen ästhetischen Behandlungen, klar, da kommen wir in den invasiven Bereich, ganz klar. Unterschiedliche Unterspritzungsarten, von Hyaluron über Biobotox als Ersatz, Lipolyse, Fadenlifting, dann natürlich dann auch Mesotherapie und Plasmatherapie. Ne? Das sind, glaube ich, alles Sachen, die man sehr schnell auf der Liste finden würde, wenn man so eine Rundfrage machen würde. Aber wenn wir mal so ein bisschen weiter gucken, finde ich, gehört halt auch die ästhetische Akupunktur zum Beispiel mit zum Konzept Lymphdrainagen, ganz traditionelle Handwerkzeuge wie Gua Sha und Schröpfen. Ja, vielleicht wurdest du auch mal schon geschröpft. Das ist eine sehr bunte Angelegenheit, aber das sind sehr traditionelle Hilfsmittel, die genauso ein Zuhause haben sollten, dürfen im Bereich der Ästhetik.
Und heißt es als ganzheitlicher Therapeut in diesem Bereich, man muss alles abdecken oder erkennst du auch bei Menschen, die ihr ausgebildet habt, gewisse Tendenzen, also invasiv, du hast es zwar, glaube ich, gut beschrieben, aber für die noch nie etwas davon gehört haben, nicht invasiv und invasiv. Und invasiv bedeutet, es penetriert wirklich in die Haut rein.
Alles, was unter die Haut geht.
Okay, Und gibt es da irgendwie Tendenzen, wo du sagen würdest, okay, ein Großteil der Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, gehen eher in den invasiven Bereich, versuchen wirklich den ganzheitlichen Bereich mit abzudecken, versuchen ein breites Spektrum zu bilden, um dann auch wirklich individuell besser anpassen zu können?
Ich denke, was wichtig ist für die Therapeuten, dass sie vielseitig aufgestellt sind, weil wir haben sehr vielseitige und unterschiedliche Patientinnen und Patienten. Also ich denke, es ist wichtig, ein gutes, breites Repertoire zu haben an Therapiemethoden, dass ich wirklich situativ entscheiden kann, was braucht derjenige. Wenn wir jetzt ein Fallbeispiel nennen, eine Patientin kommt, sagt, ich hätte gerne eine Unterspritzung, ne? Und dann sieht man aber diverse Lymphstauprozesse im Gesicht. Da muss man vielleicht die Leute auch daran heranführen und sagen, okay, wir müssen vielleicht das Hautbild oder die Strukturen vorarbeiten, so dass das Resultat dann auch besser wird und optimalerweise auch länger hält. Also da finde ich die Vorbehandlungen, dann die zentrale Behandlung und die Nachbegleitung sehr essentiell. Und das muss man wirklich sehr situativ abhängig machen. Und somit ist es wichtig, dass man breit aufgestellt ist. Aber ganz klar, wie du gesagt hast, also wenn man 10 Therapeutinnen und Therapeuten nebeneinander stellen würde, dann hast du auch 10 unterschiedliche Fachrichtungen. Also der eine ist ein guter Handwerker, der nächste ist vielleicht ein sehr guter Ernährungsberater zusätzlich. Das ist natürlich bei jedem Fachtherapeut auch ein bisschen unterschiedlich.
Ist nochmal unterschiedlich. Mhm. Und siehst du das, wenn man das Überthema Ästhetik so betrachtet, als vorteilhaft? Also mein Blickwinkel darauf ist häufig, dass ich kenne es auch bei mir selbst, wenn mich jemand suchen würde, würde er wahrscheinlich auch irgendeine Assoziation haben, was der denn da so macht. Und dass eher die Suche nach der Methodik ist oder der Therapieform als nach dem, also das eigentliche Thema, mit dem man kommt. Weil ich glaube, dass der menschliche Verstand so funktioniert. Ich habe ein Problem, ich brauche eine Lösung.
Ja, also ich glaube, das kannst du wahrscheinlich auch aus deinem Praxisalltag berichten, dass es sehr viel Begleitung und Aufklärung braucht. Ne? Die Patienten kommen vielleicht mit dem Wunsch einer Symptombehandlung. Mhm. Ne? Aber dann ist es die Aufgabe des Therapeuten, auch die Menschen daran heranzuführen, zu sagen, okay, wir stellen uns mal die mutige Frage, warum ist es so, wie kam es dazu? Ja, und ich glaube, das ist auch immer ein großer Anteil an Arbeit von Therapeuten, die Leute da heranzuführen und die auch wirklich authentisch und professionell zu beraten.
Lass uns gerne einmal auf die ganzheitlichen ästhetischen Methoden nochmal spezifisch draufschauen. Mhm. Wir können jetzt mal einzelne Sachen rausnehmen und gerne mal so die Frage zu klären, was sind so langfristige Erfolge, die sich vielleicht einstellen. Du hast wunderbar schon gerade eben mit einem Fallbeispiel angefangen. Vielleicht fällt dir da noch irgendwas anderes zu ein. Oder auch so kurzfristige Verbesserungen. Mhm. Also wie ist es messbar für euch auch im Praxisalltag beispielsweise, dass man, ist das etwas, was man verwendet und sagt, ich nehme jetzt erstmal selbst ein Beispiel, irgendwie Hautbildveränderungen. Okay, wir machen vorher ein Bild und machen nachher ein Bild beispielsweise.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und welche kurzfristigen Verbesserungen sind bei bestimmten Methoden zu erwarten? Welche langfristigen Erfolge?
Mhm. Das ist eine spannende Frage. Klar, Vorher-Nachher-Bilder auf jeden Fall. Also vor allem auch bei den invasiven Verfahren, bei den apparativen Verfahren ganz klassisch, dass man wirklich das auch dokumentieren kann. Dann natürlich auch der Fragekatalog, wie geht's mir darum herum im Alltag, ne? Was ganz einfache Methoden sind, was ich immer gerne aus Hausarbeit mitgebe, ist mal seine eigene Wassertrinkmenge zu überprüfen.
Okay.
Na, weil da scheitert es meistens schon. Ne? Und da gibt es inzwischen auch ganz tolle medizinische Studien mit unglaublich schönen Bilderdokumentationen, wo die Leute nichts geändert haben, nur auf eine gute Wassertrinkmenge kamen täglich.
Okay.
Also elementar, banal, aber sehr effektiv, vor allem ums Hauptbild.
Und was wäre, um da auch gleich wieder den Tipp mitzugeben, es ist ein bekanntes Thema.
Mhm.
Jetzt müssen wir es eher praktisch,
ja.
Heilpraktiker. Also wie können wir es praktisch in die Umsetzung bringen? Was könnten wir als Tipps mitgeben, dass die Trinkmenge erreicht ist? Vielleicht gerne auch nochmal eine Zahl, die du sagen würdest, wie viel Liter sollten getrunken werden?
Mhm.
Wie häufig sollte getrunken werden? Was ist mit dem Mythos, man darf keinen Durst haben? Aber wie könnte ich es in die praktische Umsetzung bringen?
Ja, also ich habe da schon einige Diskussionsrunden mit Therapeutenkollegen geführt, weil da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Ansätze. Für mich persönlich im Alltag, was immer gut funktioniert hat, ist regelmäßig zu trinken, nicht zu warten, bis ich durstig werde, weil dann merke ich, da knickt die Konzentration und das Wohlfühlen bei mir davor schon ein. Mhm. Ne? Also regelmäßig und stetig Wasser trinken, die Hauptmenge tagsüber und nicht jetzt abends, oh, ich habe heute noch kein Wasser getrunken, jetzt exe ich einen Liter Wasser runter. Ja. Das sind so Konzepte, die gehen, glaube ich, auch auf Organebene nicht ganz so cool auf. Mhm. Ich denke, dieses stetige Wasser trinken und sich die Frage zu stellen, wie sieht mein Alltag aus? Also ich darf es gerne zugeben, mein Alltag besteht aus sehr viel Reden. Mhm. Ne? Beratungsgespräche, Schülergespräche, Dozentengespräche. Ne? Und da gibt es unterschiedliche Quellen, die sagen, dass man schon nur über die Atemluft bis zu einem Liter Wasser täglich verliert. Ja, und das muss ich berücksichtigen bei der Frage, wie viel Wasser wäre mein Tagesziel. Ne? Bei mir sind das etwa 3 Liter, um persönlich zu verraten.
Und gibt es irgendeine, also man kennt immer diese Faustformel, bitte 2 Liter trinken oder 2 Liter Flüssigkeitszufuhr, berücksichtige aber auch die Flüssigkeit, die du über die Nahrung aufnimmst. Wenn die Ernährung umgestellt wird, wird der Gemüseanteil, Obstanteil höher, dann hätte ich einen höheren Wasseranteil. Berechnest du das individuell, wenn du es mit Patienten beispielsweise?
Ja, ich frage klar ab, was ist die Grundernährungsstruktur? Die ist sehr unterschiedlich bei den Leuten. Natürlich berücksichtige ich das auch. Aber ich versuche, das Thema Wasser so einfach wie möglich darzustellen. Ne? Weil wenn die Leute überlegen müssen, okay, was habe ich heute gegessen? Muss ich also mehr oder muss ich weniger trinken? Da versuche ich eher die Schiene, wir sind alles ein bisschen Gewohnheitstiere und wir denken auch nicht mehr über das Zähneputzen nach. Ja. Und das Wasser trinken sollte was ganz Normales, was einfach nebenher im Alltag natürlich mit einhergeht. Ja. Ne?
Aber ich glaube, es sind ein paar sehr gute Tipps mit dabei, tagsüber zu trinken. Ich würde es noch um eine Sache erweitern, weil du sagst, gerade so in den Abend-Nachtstunden eigentlich nicht so viel zu trinken. Und wir sehen ganz viele, die eher entweder bewusst, ich habe zu wenig getrunken, ich trinke jetzt nochmal viel, oder auch in der Nacht eher noch Durst entwickeln, dann häufiger auf Toilette müssen, Störungen im Biorhythmus und so weiter kommen noch dazu.
Nachtruhe, das ist genau. Eine so wichtige Frage. Ja.
Aber, und du hast es schön gesagt, mit dem Abatmen von Flüssigkeit eben auch, mit deswegen so den Start an den Morgen auch zu legen. Da erstmal zu trinken und die auch hier wieder die Routine reinzubekommen und dann stetig das auch mit umzusetzen.
Ja, also auch da multifaktorielle Orientierungspunkte, wie viel soll ich wirklich täglich trinken?
Mariella, wir haben eingangs eben über die Idee, Ästhetik mit ganzheitlicher Gesundheit zu verbinden gesprochen. Du hast schon die Entwicklung eines Curriculums gesprochen und du hast es auch schon angesprochen, die Ausbildung zum ästhetischen ganzheitlichen Therapeuten. Gib uns gerne mal einen Überblick, was ist der ästhetische, ganzheitliche Therapeut an den Paracelsus Gesundheitsakademien?
Da mache ich noch mal einen kurzen Schlenker.
Unbedingt.
Was hat, danke, was hat mich getriggert oder auf welcher Basis Gedanken ist dieses Curriculum entstanden? Das war eben einmal meine sehr motivierende Schüler mit der berechtigten Frage, dass sie halt auch eine Fachrichtung möchten. Fachrichtung heißt immer vielseitig, fundiert, professionell aufgestellt, also keine Einbahnfahrt. Und der zweite Motivationspunkt war, die komplementären Verfahren mit reinzunehmen, um ein bisschen dieses negative Klischee auch zu widerlegen. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du es auch schon so negative Klischees gehört. Ja, Ästhetiker sind die, die so schnell unterspritzen. Oder es gibt Heilpraktiker, die die Prüfung nur machen, weil sie schnell Hyaluron unterspritzen möchten. Generell, ich mag keine negativen, unfundierten Klischees, weil diese Beschreibungen skizzieren diese Fachrichtung nicht im Ansatz. Ne? Ja. Und ich mag es generell, Kritik mit Qualität zu begegnen. Und dann habe ich mit meinem Dozententeam einige Monate diskutiert, was muss in dieses Grundcurriculum rein, mit dem Ziel, dass wir halt wirklich fundierte, vielseitige Therapeuten in diesen Fachbereich entlassen, damit genau solche Klischees eigentlich überhaupt keine Chance mehr haben. Ne? Dass auch bei den Leuten, bei den Patienten es sensibilisiert wird, was bedeutet Ästhetik. Ne? Mit diesen 2 Basismotivationspunkten und vielen Diskussionsrunden, also an dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an meine wunderbaren Dozenten. Ich habe ein ganz tolles Dozententeam auf die Beine gestellt bekommen und die kommen aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen. Das war mir wichtig. Ne? Und so ist ein buntes Curriculum entstanden, das auf 3 Module aufgebaut ist. Okay. Das erste Modul ist gefüllt mit komplementären Therapiemethoden. Wir haben das Guasha schon angesprochen, wir haben die Lymphdrainage angesprochen, ganz klar die Ernährungsfaktoren. Mhm. Also Ernährung und dermatologische Symptome, die Vitalstoffe dürfen natürlich nicht fehlen. Dann auch ganz klassisch die Wirkstoffkunde. Das ist im Bereich der Ästhetik ein Riesenfachbereich. Also welches Mittel, bei welcher Person, in welcher Dosierung. Also genau die Grundgedanken, die du auch in anderen Therapieformen hast, hast du auch bei der Wirkstoffkunde in der Ästhetik. Mhm. Ja. Indikationen, Kontraindikationen. Ja, das sind über Akupressuren, Gesichtsmassage, Kopfmassagen. Das ist alles im Modul 1 vertreten, um jetzt mal die wichtigsten zu nennen. Modul 2, ganz klassisch, wir haben es schon angesprochen, invasiv, alles, was unter die Haut geht. Da machen wir den Koffer auf mit den Unterspritzungen, verschiedene Unterspritzungsarten, Konturen, Lippen, aber auch für Fortgeschrittenen, was mache ich, wenn eine Patientin zu mir kommt und die war vielleicht in nicht ganz so professioneller Vorbehandlung. Wie kann ich auf solche Situationen eingehen? Lipolyse, Fadenlifting, also ganz klassische Unterspritzungsarten finden wir im Modul 2. Modul 3, das war für mich auch Neuland. Das waren apparative Verfahren. Da habe ich einen ganz wunderbaren Dozenten, der ist da zu Hause. Weil oft haben die Schülerinnen gesagt, ja, wenn ich apparativ was lernen möchte, muss ich quer durch Deutschland reisen. Es ist meistens verknüpft mit irgendeinem Geräteverkauf. Man weiß aber noch nicht, ob man das haben möchte. Man muss ja die Technik zuerst mal kennenlernen. Ne? Also dieses Handwerk muss man zuerst mal erfahren können. Und da haben wir im Modul 3 klassische apparative Verfahren reingenommen, wie Mesotherapie, Plasmapen, Aquafacial, Dermabrasion und so weiter. Und so ist dieses Drei-Säulen-Konzept entstanden.
Das klingt sehr interessant und sehr breit vor allen Dingen und glaube, unterstreicht auch den ganzheitlichen Ansatz, um die Therapie wirklich aufzubauen. Und du hast es eben erwähnt, mit welche Vorstellung haben Menschen von ästhetischer Medizin und Ansätzen und einfach nur mal schnell machen und nicht gut ausgebildet sein soll. Ich glaube, da ist ein wichtiger Punkt, wo das Curriculum auch ansetzt, um dem genau entgegenzuwirken. Lass uns gerne aber mal auch die ethischen Aspekte in dem Kontext, weil du hast es schon mit erwähnt, aber gerne auch nochmal drauf schauen und die Verantwortung, wenn es um ästhetische Therapieformen geht. Die Verantwortung gegenüber dem Menschen, wenn es um ästhetische Behandlung geht, Wie spielt das A eine Rolle? Und also spielt eine Rolle, aber spielt es in der Ausbildung eine Rolle? Und wie wird da quasi drauf eingegangen? Beziehungsweise welche Grenzen sind vielleicht auch einfach wichtig, nochmal mit zu berücksichtigen bei den Eingriffen?
Also das muss, glaube ich, eine zentrale Frage sein. Sonst wäre es, glaube ich, keine professionelle Ausbildung, weil wir werden als Therapeuten sehr schnell Kontakt haben zu solchen Themen im Praxisalltag. Ich finde, eine professionelle Einstellung ergibt sich dadurch, dass ich im Bewusstsein habe, dass ich auch mal Nein sagen kann als Therapeut. Also ich muss nicht allen Wünschen zustimmen. Mhm. Ne? Ich habe mit meinen invasiven Dozenten geredet, die haben gesagt, schau mal, wenn jetzt eine 16-Jährige kommt mit ihrer Mutter, Raschenlips möchte oder sonst was, zu früh, da muss man aufklären, dass die Hautstruktur sich noch nicht gebildet hat, das Hormonsystem total noch im Wandel ist, Wachstum bestenfalls nicht abgeschlossen ist, etc. Und da muss man auch ganz mal professionell und mit Rückgrat auch Nein sagen. Klar, das kann sein, dass die eine Türe weitergehen und da die Behandlung bekommen, aber ich finde die professionelle Einstellung enorm wichtig, weil alles andere schadet diesem Berufsbild. Und natürlich hat man auch Fälle, die schon einige vielleicht invasive Verfahren und Therapien im Gesicht bekommen haben, die vielleicht nicht immer günstig verliefen und das versuchen zu kompensieren mit weiteren Behandlungen. Ne? Da muss man sich auch mal ganz in Ruhe zusammenzusetzen und mit den Patienten und Patienten schauen, was ist genau jetzt in diesem Moment zielführend. Ne? Und da gibt es vielleicht andere Methoden, die man vielleicht vorab machen kann, um dann die Korrekturen invasiv zu bearbeiten. Und was ich enorm wichtig finde, also mein Traum wäre in Zukunft noch mal ein einzelnes Modul Ästhetik und Psyche dran zu hängen, ob wir das in 25 hinbekommen. Ich liebe Challenges, weil ich finde, die Ästhetik wird oft auch verwendet als psychisches Ventil. Ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich gestresst, ich bin müde, ich möchte, dass das niemand sieht. Ne? Oder ich degradiere mich optisch aus gewissen psychischen Mechanismen. Ne? Oder ich gehe mit mir selber um, wie ich mit dem schlimmsten Feind nicht umgehen würde und sage mir gedanklich morgens schon Sachen in Spiegeln, die ich meinem liebsten Nächsten niemals anhängen würde. Also das fände ich auch ein ganz spannendes Kapitel und da bin ich schon gedanklich ein bisschen am dran arbeiten.
Klingt sehr spannend. Klingt erweiternd, schließt noch mehr in den ganzheitlichen therapeutischen Ansatz oder umrandet das, glaube ich, relativ gut. Mit Blick auf weitere, auch Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, die uns jetzt zuhören, wenn wir auf, du hast schon viele Techniken, Methoden erwähnt, gibt es aber in dem Bereich der ästhetischen Therapie Ansätze, aktuelle Trends, Innovationen, wo du sagst, okay, die sind besonders spannend und auch zukunftsweisend, wobei ich, glaube ich, dieses Psyche- und Ästhetik-Thema auch sehr zukunftsweisend finde, aber nochmal mehr auch so in der klassischen Ästhetik. Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, okay, das ist spannend, das da haben wir vorher das thematisch nicht mit aufgegriffen und das würde vielleicht auch nochmal dein Curriculum nicht aufweichen, sondern eher erweitern?
Ja, also wenn man an den Ästhetikmessen unterwegs ist, ist es ja erstaunlich und unglaublich, was sich schon nur in den letzten 5 Jahren entwickelt hat. Ne? Und ich glaube, da kommen wir ja nicht darum herum, die apparative Verfahren genauer anzuschauen, dann auch in Zukunft in den Ausbildungen, weil das ist, glaube ich, sehr zukunftsweisend, was im Moment im apparativen Bereich am Entstehen ist. Ne? Und schlussendlich finde ich es immer eine gute Mischung zwischen neuer Technik und altbewährten zu finden.
Klingt sehr gut. Mariella, die Zuhörenden wollen dich näher kennenlernen. Das ist zumindest unsere Vermutung, weshalb wir versuchen, mit wiederkehrenden Fragen mehr von dir zu erfahren. Und nachdem wir jetzt viel über das Thema Ästhetik schon gesprochen haben, habe ich ein paar Fragen mitgebracht, die ich dir gerne einfach stellen möchte, mit der Bitte um eine spontane, schnelle Antwort dazu. Und ich fange einfach mal an. Mariella, was bedeutet für dich Gesundheit?
Was bedeutet für mich Gesundheit? Ja, fit und beweglich im Alltag stehen zu können, aber auf mehreren Ebenen. Also nicht nur auf der körperlichen, sondern auch auf der mentalen und emotionalen Ebene.
Wie sieht ein typischer Tag in deinem Leben aus?
Na ja, guten Morgen. Jetzt sitze ich in Koblenz und darf mit dir einen Podcast aufnehmen. Ja, mein Alltag ist sehr, sehr unterschiedlich im Schulbetrieb. Das ist sehr erfreulich. Das macht es sehr spannend und abwechslungsreich. Ich würde aber sagen, mein Alltag besteht aus sehr viel zwischenmenschlichen Austausch. Also Gesprächen mit Dozenten, mit Schülern, natürlich auch ganz klar die Beratungsgespräche, was eine wunderbare Aufgabe ist, weil man darf die Leute ein Stück weit begleiten und stützen in der sehr spannenden und mutigen Phase der Umstellung. Also wenn Sie sich die Frage stellen, okay, ich bin nicht happy, ich mache eine Umschulung, wo darf die Reise hingehen? Das braucht sehr, sehr viel Mut und das ist eine schöne Aufgabe, die Leute da zu unterstützen. Also viel zwischenmenschlicher Austausch, würde ich sagen.
Mariella, was sind deine Hobbys, könnte man sagen, oder mit was beschäftigst du dich in deiner Freizeit?
Also wenn ich dazu komme, sehr, sehr gerne beschäftige ich mich mit dem Thema Gesundheit, auch privat. Meine Freunde machen schon immer Scherze, dass wenn sie bei mir Bücher sehen, natürlich, das hat mit Gesundheit zu tun. Ich finde das auch einfach privat sehr spannend und sonst mache ich eigentlich sehr gerne die Grünanlagen in Köln mit meinem Hund Unsicher. Okay. Und der kleine Vierpfotenantrieb ist, by the way, auch das Schulmaskottchen der Kölner Schule und immer mit an Bord.
Und wie heißt er?
Bombi.
Bombi.
Da ist der Name Programm.
Was ist dir wichtiger, Zeit mit der Familie oder Arbeit?
Ja, was für eine Frage. Zeit, Familie oder Arbeit. Ich denke, mit beiden Bereichen verbringen wir sehr viel Lebenszeit. Ja? Und die Lebenszeit ist begrenzt. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass beide Bereiche erfüllend sind.
Und die letzte Frage, Meer oder Berge?
Die ist bewusst, dass du das einer Schweizerin fragst. Ne? Da kann ich nur diplomatisch antworten, ich liebe beides.
Okay. Mariella, wir haben über verschiedene Themen rund um Ästhetik gesprochen, über Attraktivität, über Objektivierbarkeit, viele verschiedene therapeutische Verfahren, die du mal zumindest auch angerissen hast, wenn dabei auch, und das geht an die Hörenden da draußen, wenn Interesse zu einzelnen Themen besteht, darf man die gerne auch nochmal melden und dann, glaube ich, bist du gerne bereit, nochmal über einzelne Themen daraus nochmal zu sprechen. Wir können das gar nicht ganz abdecken, aber du hast uns einen wunderbaren Einblick gegeben, wie Ästhetik von dem vielleicht schäbigen Image auch der ästhetischen Therapie oder ästhetischen Medizin jetzt eher auch in einen ganzheitlichen gesundheitlichen Ansatz gebracht wird, die Verbindung geschaffen werden, die Verbindung in Richtung Psyche hast du angesprochen, die Verbindung in Richtung anderer Organsysteme, Auswirkungen und was alles berücksichtigt werden muss. Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, hast du für die Menschen, die uns jetzt zuhören, für das Thema beispielsweise der Hautgesundheit oder auch anderen ästhetischen Themen einen ganzheitlichen unterstützenden Ansatz?
Naja, wenn ich einen privaten Tipp abgeben sollte, weniger ist manchmal mehr, ne? Und sich ab und zu die Frage zu stellen, was möchte ich eigentlich ausstrahlen und so dann die Reise beginnen.
Ich glaube, das sind die perfekten Worte zum Schluss. Dann bedanke ich mich sehr, dass du da warst.
Vielen Dank für deine Zeit und wunderbaren Fragen.
Vielen Dank.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.